Liebe Freunde, ein Herr betritt ein sündhaft teures Geschäft, wo es wahnsinnig teure Klamotten zu kaufen gibt. Der Verkäufer fragt ihn, kann ich irgendetwas für Sie tun? Da sagt der Herr, danke im Augenblick nicht, ich sehe mich bloß mal ein bisschen um. Aber wenn ich Millionär bin, komme ich vielleicht wieder. Wie Sie wünschen, sagt der Verkäufer, wir haben heute bis 18 Uhr geöffnet. Die Frage ist, wie lange unsere Welt noch geöffnet ist und was wir machen, wenn bei uns mal der Laden dicht gemacht wird. Neulich, das heißt, ist schon eine Weile her, also überneulich, da stand im Spiegel ein Artikel mit der Überschrift, die Menschheit ist am Ende. Der Verfasser ist der Bestseller-Autor Herbert Gruhl. Und der gibt den Bewohnern des blauen Planeten keine Chance mehr. Seiner Meinung nach, und die untermauert er mit vielen wissenschaftlichen Argumenten, ist es für alles zu spät. Alle wollen alles, aber dafür fehlt es an allem. An Energie, an Rohstoffen, an Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Siedlungsraum und so weiter. Und er schreibt, die menschliche Gattung ist am Ende mit ihrer Weisheit. Sie hat sich den Erdball rücksichtslos unterworfen, sie kann sich nicht zügeln und sie wird das nie können. Und was uns bevorsteht, ist deshalb nur noch die Himmelfahrt ins Nichts. So heißt der Titel seines neuesten Buches. Abschließender Kommentar des Spiegels zur Gruhls Grudelstory. Es wird immer ungemütlicher werden. Genau das hat die Bibel schon immer gesagt. Und die sagt nicht nur, dass diese Welt eines Tages krachen gehen wird, sondern dass es vorher in der Welt drunter und drüber gehen wird. Und in diesem drunter und drüber sind wir mittendrin. Und nur die Blinden, also die Uninformierten, die träumen noch von einem gemütlichen Lebensabend unseres alten Planeten. Der Spiegel hat recht, es wird immer ungemütlicher werden. Und die Bibel hat erst recht recht, wenn sie zu diesem Thema eine Menge höchst ungemütlicher Aussagen macht. Nur haben die Menschen ja das, was die Bibel zum Weltende sagt, schon immer bezweifelt, bespöttelt oder als Pessimismus abgetan. Was heißt hier Pessimismus? Wenn die Bibel und neuerdings auch die Wissenschaftler vom Ende der Welt reden, dann ist das weiter gar nichts als Realismus. Und trotzdem gibt es keinen pessimistischeren Buchtitel als Himmelfahrt ins Nichts. Und wenn das größte deutsche Nachrichtenmagazin in Pessimismus macht, dann möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass das größte Nachrichtenmagazin der Welt, nämlich die Bibel, da nicht mitmacht. Sondern in der Bibel ist nicht von einem Himmelfahrt ins Nichts die Rede, sondern dort heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt keinen optimistischeren Satz als den. Sicher, wer den Spiegel liest, der weiß mehr, aber wer die Bibel liest, der sieht mehr. Die Perspektive auf Gottes neue Welt, die hilft uns, die Katastrophenmeldungen und Zustände dieser Welt irgendwie in den Griff zu kriegen. Statt dass wir resignieren. Freunde, das Beste kommt noch, was auf uns zukommt. Das ist keine Himmelfahrt ins Nichts, sondern das ist der aus dem Himmel wiederkommende Jesus Christus, der Himmel und Erde neu machen wird. Wir gehen nicht ins Nichts, sondern wir gehen in Gottes neue Welt. Jedenfalls sind wir alle dorthin eingeladen. Die Frage ist nur, ob wir auch alle dort ankommen. An der Hochzeitstafel in Gottes Reich, da ist ein Stuhl für dich bereitgestellt. Da ist ein Platz, da steht eine Tischkarte mit deinem Namen. Die Frage ist nur, wirst du auch dort sitzen? Ein Stuhl ist dort für dich bereit. Die Frage ist, ob du bereit bist, dahin zu gehen. Bist du sicher, dass du dorthin kommst? Das ist heute unser Thema und ich kann euch versprechen, es wird kein gemütlicher Vormittag. An den Anfang stelle ich drei Grundwahrheiten. Erstens, nicht jeder, der stirbt, kommt automatisch ins Reich Gottes. In der Bibel steht, es ist dem Menschen bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Ich begreife überhaupt nicht, warum viele so tun heutzutage, Christen, Theologen, Professoren, als ob dieser Satz überhaupt nicht in der Bibel drin stünde. Als nach dem 11. September in Amerika eine große Gedenkveranstaltung war für die Umgekommenen in diesem großen Stadion, die in die ganze Welt übertragen wurde, Da sind ja alle möglichen Leute aufgetreten, auch eine Menge von Bischöfen. Einige dieser Bischöfe haben doch tatsächlich behauptet, dass alle 6000 in Manhattan Umgekommenen in den Himmel gekommen wären und würden von da oben runter gucken. Und jetzt in der Trauerfeier in Erfurt, da hat der Bischof von Thüringen behauptet, dass am Ende Gott steht und zu jedem sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Als ob alle Opfer wie Täter so einfach in den Himmel kommen könnten. Das ist schon wahr, dass Gott zu jedem Menschen sagt, ich habe dich gerufen. Die Frage ist aber, ob die Menschen die Antwort gegeben haben, ja, ich höre dich und ich gehorche dir und ich komme zu dir und ich will zu dir. Und vorige Woche habe ich gelesen, da hat ein deutscher Bischof, der nun inzwischen in die Rente gegangen ist, gesagt, er hätte doch während seiner Bischofszeit überhaupt nicht übers Gericht geredet. Und er sieht das als eine Schuld an. Ich meine, es ist schön, wenn ein Rentner noch so eine gute Erkenntnis hat. Ich frage mich bloß, warum bei uns die Bischöfe, solange sie im Amt sind und von Amts wegen reden müssten und die Schrift auslegen müssten, die Klappe halten und dann, wenn sie in der Rente sind, auf einmal werden sie deutlich. Ich kann mir leisten, diese Deutlichkeit, die Leute beim Namen zu nennen, weil ich Rentner bin. Also, die erste Grundwahrheit, nicht jeder, der stirbt, kommt automatisch ins Reich Gottes. Dazwischen liegt noch das Gericht, die Kasse, von der Wolfgang gerade gesungen hat. Und dort wird entschieden, wo du deine Ewigkeit verbringst, im Himmel oder in der Hölle. Die Entscheidung hängt davon ab, ob du mit Gott gelebt hast. Zweitens, die Gottlosen, die kommen nicht in Gottes Reich. Gottlos sind die Menschen, die gottlos sein wollen, die sich von Gott losgesagt haben, die mit ihm nichts zu tun haben wollen, die seine Gebote nicht halten wollen. Und die kommen in die Hölle und das ist das Furchtbarste, was es überhaupt gibt. In der Offenbarung 21, da steht, furchtbar wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind. Den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben. Den Lügnern und Betrügern, sie alle werden für immer von Gott getrennt. Also wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die gerade hier aufgezählt worden ist, da kann ich dich nur bitten, da kann ich nur für dich bitten, dass du das änderst, ändere dein Leben. Kehr um, bekehre dich und gib Gott die Ehre. Der dritte Punkt, in das Reich Gottes, da kommen die Kinder Gottes rein. Aber nur die Wahren und die Ganzen. Es gibt nämlich auch Falsche und Halbe. Und um die geht es hauptsächlich heute Vormittag. Bevor ich weiterrede, möchte ich dich mal fragen, wie du dich selber einschätzt. Du gibst dir die Antwort jetzt ganz im Stillen. Also, was bist du deiner Meinung nach? Bist du ein ganzer oder ein halber Christ? Ein ganzer Christ bist du nicht, wenn du vollkommen bist und keine Sünden mehr hast, sondern wenn du dich mit deiner Schuld ganz alleine auf Jesus verlässt und dir von ihm deine Schuld vergeben lässt. Und ihm ganz gehörst. Also ich frage dich, gehörst du Jesus ganz? Ist er der Herr deines Lebens? Gehorchst du ihm oder gehorchst du noch ganz anderen Stimmen? Gibt es in deinem Leben außer Jesus noch andere Maßstäbe, nach denen du dich richtest? Andere Autoritäten? Findest du das übertrieben, sich nur an Jesus zu orientieren? Findest du das einseitig, nur nach der Bibel zu leben? Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ja klar bin ich Christ. Aber was Jesus hier sagt, also in Bezug auf Ehescheidung zum Beispiel oder Wahrhaftigkeit oder vom Gericht und so und ewiger Verdammnis, das sehe ich ganz anders. Also so einseitig wie Jesus das sagt, kann man das natürlich heute nicht mehr sehen und sagen. Meiner Meinung nach gilt das für uns heute so nicht mehr. Freunde, das ist die Sprache der halben Christen. Die glauben nur noch die Hälfte von dem, was Jesus sagt. Die machen nur noch die Hälfte von dem, was Jesus sagt. Die lassen nur noch die Hälfte von dem, was Jesus sagt, gelten. Und solche Leute, die gibt es ganz bestimmt in jeder Versammlung und sicher auch in dieser hier. Und die Frage ist, was wird denn mit denen? Was wird Jesus mit den halben Christen machen? Mit den halben? Er hat sich dazu in der Offenbarung mit ungewöhnlicher Schärfe mal geäußert. Und hat gesagt, ich kenne dich und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Wenn du wenigstens das eine von beiden wärst, aber du bist laut, das ekelt mich an und ich werde dich aus meinem Munde ausspucken. Zum Kotzen findet Jesus dieses lauwarme, schlapprige, halbe Christentum. Und genauso scharf hat er sich in einem Gleichnis ausgedrückt, das ich euch jetzt vorlese. Matthäus Evangelium Kapitel 25. Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen wollten. Aber nur 5 von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampe zu versorgen. Die anderen waren gleichgültig und dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selber. Geht doch in den Laden und kauft euch welches. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, gingen mit ihm in den Festsaal. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Türe auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch gar nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Mit diesem Gleichnis, da spielt Jesus auf die Hochzeitsbräuche der damaligen Zeit an, wo der Bräutigam von den Brautjungfern abgeholt wird. Und da sich das am Abend abspielt, sind dazu Lampen nötig. Im Gleichnis bedeutet die Hochzeit das Reich Gottes. Der Bräutigam ist Jesus. Die 10 Mädchen, das sind wir, die Gesamtheit der Gemeinde, die Kirche, die Christen. Die Lampe ist das Zeichen der Kirchenzugehörigkeit. Bis dahin ist alles klar. Unklar ist, was ist das Öl und wer sind die Dummen und wer sind die Klugen? Woran erkennt man die? Sie haben alle eine Lampe, also sie gehören alle zu Jesus. Sie machen alle ihre Lampen betriebsfertig, also sie warten alle auf Jesus. Sie sind alle eingeschlafen, das heißt, sie sind alle gestorben. Es geht ja hier um ein Gleichnis für das, was nach dem Tod passieren wird. Sie sind alle aufgestanden, als der Bräutigam kam. Das heißt, sie sind alle vom Tod auferstanden. Bis dahin sind die rein äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Die große Scheidung, die kommt erst nach der Auferstehung im Gericht. Und in diesem entscheidenden Moment, da fehlt einigen von denen das Öl, damit die Lampe brennen könnte. Das heißt, es fehlt der lebendige, der brennende Glaube. Für die ist Glaube an Jesus eine Angelegenheit, eine Formsache ohne Feuer. Die zahlen ihre Kirchensteuer, die gehören offiziell zur Kirche. Aber die haben kein lebendiges Verhältnis zu Jesus. Das sind die Leute, die sich ungeheuer clever vorkommen, weil sie für alle Fälle nicht aus der Kirche austreten, aber nicht in jedem Fall für Jesus eintreten. Für die ist der Glaube eine theoretische Richtigkeit, aber keine praktische Wichtigkeit. Die machen alles in der Kirche mit, aber die machen auch alles Mögliche woanders mit. Die tanzen auf allen möglichen Hochzeiten und werden deshalb auf der Hochzeit, von der Jesus redet, nicht mit dabei sein. Die kennen Jesus, die bekennen Jesus. Die finden ihn womöglich klasse. Aber die finden immer wieder Ausreden, um ihm nicht hundertprozentig zu gehorchen. Und solche Leute, die sich so clever vorkommen, die bezeichnet Jesus als dumm. Das hat er schon in seiner berühmten Bergpredigt so gemacht. Da hat er am Schluss gesagt, wer klug ist, der tut meine Worte, die er hört. Und wer meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist eben dumm. Dumm meint nicht eine fehlende Intelligenz, sondern fehlende Konsequenz. Wer Jesus nicht folgt, ist dumm. Also wir würden uns ja nie wagen, so etwas zu sagen. Im Zeitalter der Toleranz, man kann ja andere nicht beleidigen. Na gut, da ist eben Jesus intolerant in diesem Punkt. Der hat keine Hemmungen, anders und Ungläubiger als dumm zu bezeichnen. Und was er sich hier als der Sohn Gottes rausnimmt, das hat sich schon sein Vorfahrer, der König David, rausgenommen. Der hat im Psalm 14 gesagt, die Dummen sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Ich sage nochmal, mit Dummheit ist hier nicht ein Fehler im Kopf gemeint, sondern ein Fehler im Herzen. So eine Ausdrucksweise ist ja schon schockierend genug. Aber das Schockierende ist das, was jetzt kommt. Jesus meint nämlich, es gibt Dumme nicht nur außerhalb der Gemeinde und der Kirche, sondern auch innerhalb der Kirche. Das sind eben die halben Christen. Und weil unsere Geschichte zeigt, dass die Dummen nicht ins Reich Gottes kommen, da bedeutet das praktisch, ein großer Teil der Leute, die offiziell zur Kirche gehören, wird nicht im Reich Gottes dabei sein. Um euch davor zu bewahren, etwa am Ende in der Hölle zu landen, deshalb gibt es die Kirche. Deshalb feiern wir heute den Geburtstag der Kirche. Das ist nicht eine Anstalt für religiöse Gefühlsbefriedigung. Die Kirche ist eine Lebensrettungsorganisation. Und deshalb ist Kirchenzugehörigkeit so wichtig. Um zur Hochzeitsgesellschaft zu gehören, da war eine Lampe nötig. Unbedingt nötig. Ohne Lampe lief nichts. Um zu Jesus zu gehören, ist Kirchenzugehörigkeit nötig. Unbedingt nötig. Und wenn du nicht zur Kirche gehörst und nicht zur Kirche gehst und nichts für sie gibst und nichts für sie tust, dann bist du kein Christ. Auch wenn du Kirchenmitglied bist. Wenn du weiter gar nichts bist als ein eingetragenes Kirchenmitglied. Wenn du weiter nichts vorzubringen hast als deinen Taufschein. Dann denke nicht, dass du im Gericht dich darauf berufen könntest. Dein Taufschein, den du als Entlastung vorbringen willst, der wird für dich zur Belastung. Denn als getaufter Christ hast du doch versprochen, dein Leben ganz mit Jesus zu führen. Und nicht bloß so ein bisschen. Der Taufschein, auf den du dich berufst, der wird im Gericht für dich zur Anklageschrift. Wenn du nur ein halber Christ gewesen bist. Es hat mal einer gesagt, halbe Christen sind die, die denken, sie brauchten sonntags nicht zur Kirche zu gehen. Und auch die, die sonntags in die Kirche gehen, aber nur mit halbem Ohr hinhören. Und nur halb tun, was Gott ihnen sagt. Halbe Christen sind die, die Glauben haben, aber keine Taten der Liebe tun. Und auch die, die Taten der Liebe tun, ohne Glauben zu haben. Und ein anderer hat gesagt, die Klugen, die gingen dem Bräutigam mit beiden Händen entgegen. Die eine Hand trug die Lampe und die andere trug das Öl. Die Dummen, die dachten, eine Hand genügt. Ich frage dich, wo ist deine andere Hand? Wem gibst du sie? Wen wimmelst du damit ab? Bei wem hältst du dich damit fest? Wonach streckst du sie aus? Jesus will keine Halbheiten und keine halben Sachen. Der hat am Kreuz beide Arme ausgestreckt. Der hat da nicht so bloß lässig mit einer Hand da dran gehangen. Nein, der hat mit beiden Armen dort dran gehangen. Und der hat da nicht nur etwas, ein bisschen was gegeben. Er hat sein ganzes Leben für dich gegeben. Der hat keine halben Sachen gemacht und deswegen verlangt er auch von dir, dass du keine halben Sachen machst. Dass du mit ihm ganze Sachen machst, alles andere ist sinnlos. Und wie sinnlos ein halber Christ ist, das siehst du ja daran, dass die Halben am Schluss genauso in der Hölle landen wie die Gottesgegner. Vor einer Weile, da kamen nach so einer Veranstaltung zwei Mädchen zu mir. Die gehörten beide zur Kirche, die waren getauft, die waren konfirmiert. Die eine war Tochter eines Predigers. Die hatten am Abend auf der Bühne mitgestanden. Ich habe gepredigt und die waren im Chor mit dabei. Und da hatten sie mitgesungen.
Oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Nun ist das ja mit den englischen Liedern so eine Sache. Viele Leute können gar kein Englisch oder machen sich nicht die Mühe, was zu übersetzen. Also die Leute singen ja das frommste Zeug im Englisch mit, was sie Deutsch niemals über die Lippen bringen würden. Also jedenfalls, die hatten das gesungen, oh glücklicher Tag, als Jesus meine Sünden abgewaschen hat. Jetzt habe ich mit denen darüber geredet und da habe ich festgestellt, es war weiter gar nichts als eine Show. Es war eine fromme Lüge. Den glücklichen Tag, von dem die gesungen hatten, hatten die im ganzen Leben noch nie erlebt. Aber sie standen unmittelbar davor. Sie standen unmittelbar vor ihrer Bekehrung. Aber sie brachten es nicht fertig, ein ganzes Ja zu Jesus zu sagen. Unser Gespräch, das eierte so ungefähr eine Stunde hin und her. Es kam zu keiner Entscheidung. Dann hatte ich einen Kanal voll. Ich sage, so, jetzt ist mal Schluss. Jetzt gebe ich euch eine Hausaufgabe. Ihr geht nach Hause, setzt euch hin, nehmt einen Zettel, in der Mitte macht einen Strich. Links schreibt ihr das hin, was für eine Bekehrung zu Jesus spricht. Und rechts schreibt ihr eben das hin, was dagegen spricht. So. Nächsten Abend traten sie wieder an. Hausaufgabe erledigt. Ich sage euch, die hatten einen traumhaften Zettel angefertigt. Links stand alles, was für ein Leben mit Jesus spricht. Vom Leben in der Gemeinde bis hin zum ewigen Leben. Also in Religion eine Eins. Und rechts stand dann Disco, Jungs, Freiheit bei Sex und Liebe, selber bestimmen und so. Ich sage, um vor der Ehe mit den Jungs ein bisschen rumzumachen, wollt ihr aufs Reich Gottes verzichten? Kommt wieder dieses Rumgeeier. Wieder keine klare Entscheidung. Sie wollten Jesus nicht ganz gehören, sondern bloß halb. Die dachten gar nicht dran, aus der Kirche auszutreten. Die hatten doch keine Lust, aus dem Chor auszutreten. Die wollten einfach so halb weitermachen. Aber sie bedachten nicht, dass am Schluss die halben Christen vor der Türe stehen, wenn Jesus sagen wird, ich kenne euch nicht. Möchtet ihr etwa, ist irgendeiner hier, der möchte, dass Jesus das zu dir am Ende deines Lebens mal sagt? Ich möchte nicht wissen, wie viele halbe Christen hier in diesem Zelt sitzen. Aber ich bitte euch, seid klug. Seid klug. Gebt Jesus euer Leben ganz. Und bleibt euer ganzes Leben bei ihm. Bleibt dran. Dieses Dranbleiben, das ist das Öl, von dem Jesus hier redet. Das Öl in unserem Gleichnis, das deutet ja darauf hin, dass sich bei dem Leben mit Jesus dauernd etwas verbraucht. Das reicht nicht, einmal in die Kirche einzutreten. Einmal sich zu bekehren und zu denken, das war's. Das war's ja, was die dummen Mädchen falsch gemacht haben. Die waren genauso bekehrt wie die Klugen. Aber seit der Bekehrung war Ruhe, da lief nichts mehr, da passierte nichts mehr. Die hatten kein Öl nachgefüllt. Und in der Bibel ist Öl auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt das, was wir am Anfang in dem Lied mal gesungen haben, werdet voll Geist. Also das heißt, gieß einen auf die Lampe, nachfüllen musst du. Ein geisterfülltes Leben. Das bedeutet nicht irgendwelches Rumgetobe mit hochgerissenen Armen und geschlossenen Augen. Oder wie neuerdings, wie so ein umgekippter Maikäfer auf der Bühne auf dem Rücken liegen. Sondern ein geisterfülltes Leben. Das bedeutet nüchterner Gehorsam im Alltag. Und die Bibel nennt sowas Heiligung. Und die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das ist diesem dummen Mädchen passiert. Sie konnten Jesus nicht sehen. Die Tür blieb zu. Kein Einlass. Es gab kein Wiedersehen. Und der Grund? Kein Öl. Keine Heiligung, kein Glaubenstraining, keine Glaubenserfahrung, kein Glaubenswachstum, keine Glaubenskräfte. Was nützen dir denn deine Glaubenserfahrungen, die du früher mal gemacht hast? Wenn du heute keine Erfahrungen mehr mit Gott machst. Wenn du erst mal leer gelaufen bist, dann nützt es dir dann nichts mehr draußen rumzulaufen, wie die dummen Mädchen. Du kannst nicht die Erfahrung von anderen Menschen anzapfen, wenn du leer gebrannt bist. Du kannst da nicht erst anfangen, einen Glaubenskurs zu besuchen und Nachholunterricht im Glauben zu nehmen. Wenn Jesus zum Gericht kommt und du hast kein Öl in der Kanne, haut der dich in die Pfanne. Die Tür bleibt zu, du bleibst draußen. Also bring das vorher in Ordnung. Du hast heute Vormittag dazu Gelegenheit. Gieß einen auf die Lampe, füll nach. Öffne Jesus dein Leben, diene ihm. Lebe mit ihm. Und lass ihn nie wieder los. Wenn du jetzt nicht die Stimme, die einladende Stimme von Jesus hören willst, der dich in das Reich Gottes einlädt, dann wirst du seine Stimme hören müssen, wenn er dich im Gericht vom Reich Gottes ausschließt. Heute sagt Jesus zu dir, ich kenne dich und ich liebe dich und ich brauche dich und ich möchte dich bei mir haben. Und ich habe einen Platz für dich in meinem Reich. Wenn du darauf aber gar nicht oder nur halbherzig reagierst, da wird er dir am Ende sagen, ich kenne dich nicht. Freunde, wenn das schon Leuten passieren kann, die zur Kirche gehören, was sollten dann erst mit denen sein, die nicht dazugehören? Wollt ihr wirklich, dass der Einzige, der euch in das Reich Gottes die Tür aufschließen kann, dass der zu euch mal sagt, wollt ihr wirklich, dass am Schluss ihr vor einer verschlossenen Türe steht? Heute steht die Tür für dich offen. Seit Jesus Mensch geworden ist, ist die Tür von Gottes Reich sperrangelweit geöffnet und jeder ist eingeladen, da reinzukommen. Bedenke aber bitte, dass Jesus dort nicht immer zur Verfügung steht. Der Nachtportier vom Hotel, der muss warten, bis der letzte Hotelgast angekrabbelt kommt. Jesus muss nicht so lange warten. Und er sagt uns hier auch selber, dass er das nicht tun wird. Sondern, dass er nur die reinlassen wird, die ganz zu ihm gehört haben. Und ab dann bleibt die Türe zu. Wie lange noch willst du deine ganze Lebensübergabe rausschieben? Jesus zieht aus dieser Geschichte eine einzige Konsequenz. Er sagt, darum seid wachsam, passt auf, ihr wisst nicht Zeit noch Stunde, wann ich komme. Das heißt, lebe jeden Tag so, als ob es der letzte wäre. Sei du an jedem Tag bereit, vor das Gericht Gottes zu treten. Jetzt kannst du noch umkehren, dann, wenn Jesus kommt, ist es zu spät. Es gibt auch ein zu spät, das ist die schreckliche Bilanz aus dieser schrecklichen Geschichte. Und Jesus hat uns diese Geschichte erzählt, um dich aus deiner Gleichgültigkeit aufzuschrecken. Denn so sicher, wie es ein zu spät gibt, so sicher ist, es gibt kein zu früh. Und heute jedenfalls ist es nicht zu spät. Pass auf, sagt die Bibel. Jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist die Zeit der Gnade. Verstehst du, Jesus will doch nicht, dass du zu den Dummen gehörst, sondern zu den Klugen. Also gieß einen auf die Lampe, fülle nach, mach den Anschluss neu. Die Geschichte der Welt und die Geschichte deines Lebens, die läuft unweigerlich auf das Ende zu. Der Countdown läuft. Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Bevor wir das Lied singen, reden wir zusammen mit Jesus. Macht der Wolfgang mit uns.
Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt und dass du uns klaren Wein einschenkst. Du weißt genau, worauf es ankommt und das möchtest du uns nicht vorenthalten. Und ich bitte dich einfach, dass jeder so begreift in seinem Herzen, dass er nicht nur den Drang verspürt, umzukehren, sondern dass er sich in deine Arme wirft und nicht aus Angst oder weil es jetzt so muss oder Zwang ist, sondern weil er heute erkannt hat, ja, ich möchte dabei sein in der Ewigkeit. Ich möchte dein Kind sein, Gott. Und ich danke dir, dass du uns alles bereithältst, auch heute Morgen, deine Liebe, deine Freundlichkeit, auch wenn du manchmal ganz hart mit uns redest, aber nur aus Liebe zu uns, dass wir nicht verloren gehen. Hab Dank dafür. Und danke, dass du mit deiner Gnade auch heute Morgen da bist. Dass wir wissen können, wir können uns in deine Arme werfen und sind dort wirklich gut aufgehoben. Segne du den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.